In den unbeschädigt gebliebenen Filmateliers in Geiselgasteig bei München wird der erste Spielfilm der amerikanischen Zone gedreht. Er hat den Titel Zwischen gestern und morgen. Das zerstörte Regina Palasthotel in München ist der Hauptschauplatz der Handlung. Hier in den Ruinen spielen entscheidende Szenen.
München im Frühjahr 1947. Die Wochenschau berichtet vom Wiederaufblühen der Filmindustrie in der Stadt. Zwischen gestern und morgen entsteht unter der Regie von Harald Braun mit früheren UFA-Stars wie Willi Birgel und Viktor de Kowa sowie der jungen Hildegard Knef. Ebenfalls dabei die Schauspielerin Sibylle Schmitz.
Guten Abend, Herr Ebeling. Kann ich ein Zimmer haben?
Ein schönes.
Bad. Nur für einen Tag. Übermorgen will ich wieder fort.
Verzeihen Sie, gnädige Frau, aber ist Ihnen bekannt, dass die Bestimmungen...
Oh, es ist alles besetzt?
Aber nein. Natürlich können Sie bei uns wohnen, nur...
3 Jahre bin ich nicht hier gewesen. Wie schön, dass Sie mich noch kennen. Ich bedanke mich dafür, Herr Ebeling.
Es ist seit Kriegsende der erste Filmauftritt für Sibylle Schmitz, die zu den profiliertesten deutschen Charakterdarstellerinnen zählt. Eine grazile, elegante Frau mit melancholischen Augen. Im Kino der 30er Jahre verkörperte Sibylle Schmitz unabhängige, abgründige Frauenfiguren, auch Außenseiterinnen. Eine Frau, die eine Aura von Verlorenheit und Fremdheit umgibt.
Das geheimnisvollste Gesicht des deutschen Films. Die Schauspielerin Sibylle Schmitz in München. Eine Sendung von Friedemann Bayer.
Grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.
Einem großen Kinopublikum bekannt wurde Sibylle Schmitz 1932 durch den Fliegerfilm FP1 antwortet nicht. Ein Zukunftsabenteuer, in dem die 24-Jährige als Partnerin von Hans Albers zur Rettung einer künstlichen Ozeaninsel fliegt, die von Saboteuren gekapert wurde.
Was ist denn los mit den Kernstoffen? Hören und sehen die uns nicht oder schlafen die alle?
Landen Sie doch!
Das Bild der burschikosen Sibylle Schmitz in schwerer Lederkluft und Fliegerbrille prägt sich ein und wird zur Ikone eines modernen Frauentyps, der tradierte weibliche Rollenmuster selbstbewusst ignoriert.
Zuvor hatte die 1909 im rheinischen Düren bei Aachen geborene Tochter eines Konditors in Köln die Schauspielschule besucht und 1927 am Deutschen Theater Berlin bei Max Reinhardt ihre Laufbahn begonnen. Bald folgten Filmauftritte.
So in Tagebuch einer Verlorenen von Georg Wilhelm Pabst oder als delirierender Todesengel in Karl Theodor Dreyers Vampir aus dem Jahr 1932.
Das Blut! Das Blut! Ach, könnte ich doch sterben!
Nach ihrem Durchbruch in FP1 antwortet nicht, spielte sie Hauptrollen. In dem Chopin-Film Abschiedswalzer von 1934, in der Oscar-Wilde-Verfilmung Ein idealer Gatte oder als heimatloses Flüchtlingsmädchen in Fährmann Maria.
Fährmann Maria entstand 1936 unter der Regie von Frank Wisper und erzählt die Fabel einer jungen Frau, die ihren Geliebten vor dem Tod rettet, indem sie selbst einen Tanz mit dem Tod wagt. Bis heute gilt dieses spätexpressionistische Werk als die eindringlichste filmische Liebeserklärung an das Gesicht der Sibylle Schmitz.
Bei allem Kinoerfolg, der Sibylle Schmitz Mitte der 30er Jahre zahlreiche Filmengagements einbringt, arbeitet die Schauspielerin weiterhin für die Bühne. Etwa in der Titelrolle von August Strindbergs Drama Königin Christine, mit der Schmitz im Herbst 1937 erstmals an die Münchner Kammerspiele kommt.
Im Mittelpunkt des historischen Dramas steht die schwedische Königin Christina, die, als Prinz mit männlichen Fertigkeiten erzogen, in ihrer Regentschaft mehr für Theater und schöne Künste schwärmt und 1654 zugunsten ihres Cousins Karl Gustav abdankt. Aus diesem Stoff schuf August Strindberg 1901 ein Melodram mit typisch strindbergscher Prägung. Christina als dominanter weiblicher Don Juan unterwirft sich darin ihrer jüngsten erotischen Eroberung, möchte nur noch sinnliche Frau sein und verzichtet deshalb auf die politische Macht.
Sibylle Schmitz spielte mit vollen und betörenden Registern diesen Kurtisanencharakter aus.
Heißt es in den Münchner neuesten Nachrichten vom 28. November 1937 über die Premiere des von Friedrich Domin inszenierten Theaterstücks. Und weiter?
Sie war die Frau zwischen Christel und Christine, schillernd zwischen dem lüsternen Mädchen und der Königin. Hier ließ sie alle Register zwischen Liebe und Grausamkeit spielen.
Nach den Vorstellungen oder an spielfreien Tagen zieht Sibylle Schmitz mit Kollegen und Freunden durch Schwabing. Ihre Stammkneipe wird das Papa Benz in der Leopoldstraße, die spätere Gaststätte Leopold. Ein Künstlertreff, in dem der Wirt zur Gitarre singt. Oft sitzt Sibylle Schmitz inmitten einer Clique Gleichgesinnter bis spät nachts und unterhält die Runde durch ihre unkonventionelle Art.
Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschehen.
An der Seite von Gustav Gründgens spielt Sibylle Schmitz 1938 in Tanz auf dem Vulkan. Angesiedelt im Paris des frühen 19. Jahrhunderts, erzählt der Film die Geschichte des Komödianten und Revolutionärs Jean-Gaspard de Bureau, der mit seinen despektierlichen Liedern König Karl von Frankreich lächerlich macht. Sibylle Schmitz als Maitresse des Königs fühlt sich dem Rebellen de Bureau verbunden.
Wenn der Morgen endlich graut, hinter dunklen Scheiben und die Männer ohne Braut beieinander bleiben.
Auch privat besteht eine Wesensverwandtschaft zwischen Sibylle Schmitz und Gustav Gründgens. Gründgens sah sich Ende der 30er Jahre offenbar veranlasst, seine schützende Hand über die Schauspielerin zu halten, deren Karriere von NS-Filmminister Goebbels ausgebremst wurde. Sie hat keine Disziplin, weder im Leben noch im Arbeiten, urteilte Goebbels dazu in seinem Tagebuch. Eine Anspielung darauf, dass Sibylle Schmitz in dem Ruf stand, gerne über den Durst zu trinken und es auch in erotischen Dingen nicht genau nahm, vielmehr Beziehungen zu Männern und Frauen einging.
Küssen wir die Brüderie von den roten Mündern. Amnestie, allen braven Sündern. Hey, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da das, was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Arm.
Dann beginnt der Zweite Weltkrieg, dessen erste Jahre Sibylle Schmitz in Berlin verbringt. Dort entstehen erneut mit Hans Albers Tränk der Pandur und der antibritische Tendenzfilm Titanic, in dem sie eine vereinsamte baltische Gräfin und Weltenbummlerin gibt, die im Moment des Untergangs Größe beweist.
Seit 1940 ist Sibylle Schmitz mit dem Drehbuchautor Harald G. Peterson verheiratet. Als Ende 1943 die Gefährdung durch alliierte Bombenangriffe zunimmt, zieht das Paar ins österreichische Pinzgau. Im Dörfchen Krimmel, unweit der bekannten Wasserfälle, warten Sibylle Schmitz und ihr Mann das Kriegsende ab.
Nach 1945 sieht Sibylle Schmitz ihre berufliche Zukunft in München. Dort trifft sie auf den früheren Uferproduzenten und Re-Immigranten Erich Pommer, der sie in den 30er Jahren entdeckt hatte und den Wiederaufbau des deutschen Films betreibt. Zwei Jahre später entsteht, von Pommer produziert, Zwischen gestern und morgen.
Zwischen gestern und morgen erzählt die Geschichte von Menschen im Durchgangsstadium zwischen Nachkriegsgegenwart, Zukunftshoffnung und jüngst zurückliegender NS-Diktatur, die in Rückblenden erzählt wird.
Sibylle Schmitz verkörpert darin die einst gefeierte jüdische Schauspielerin Nelly Dreyfus. Die Frau eines prominenten Schauspielers hat sich wegen der NS-Rassegesetze von ihrem Mann getrennt, um ihm keine Schwierigkeiten zu machen. Doch im Frühjahr 1938 taucht sie im Regina-Palast-Hotel auf, um heimlich ihren Mann zu treffen.
Können Sie sich wohl vorstellen, Herr Ebeling, wie das ist? 5 Jahre Glück und Reichtum und Leben und Freunde. Und jetzt nichts anderes als Einsamkeit und Angst und sich verstecken müssen. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich wäre sonst verrückt geworden.
Nach einem letzten gemeinsamen Abend mit ihrem Mann fällt Nelly Dreifuß im Hotel der Gestapo in die Hände, entzieht sich ihrer Verhaftung jedoch durch einen Sprung in den Lichthof.
Die Hoffnung, an ihre früheren Filmerfolge anknüpfen zu können, erfüllt sich jedoch nicht für Sibylle Schmitz.
Die Trümmerzeit im westdeutschen Kino wird abgelöst durch eine Welle von Unterhaltungs- und Heimatfilmen. In ihnen geben junge, unverbrauchte Gesichter, häufig auch Schlagerstars, den Ton an. Künstlerisch anspruchsvolle Arbeit ist rar. Sibylle Schmitz findet sie eher auf der Bühne, auch wenn diese noch so klein ist.
In der Schwabinger Elisabethstraße 34 befindet sich im vierten Stock eines gründerzeitlichen Mietshauses das Ateliertheater. Auf der Studiobühne werden Stücke moderner internationaler Dramatiker gespielt, an denen nach der kulturellen Dürre der NS-Zeit das Interesse groß ist. John Steinbeck, Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau.
Im Ateliertheater spielt Sibylle Schmitz unter der Regie Beate von Molos die Hauptrolle in Max Frischs »Als der Krieg zu Ende war«. Das Drama einer Deutschen, die nach dem Einmarsch der Roten Armee in Berlin eine Liaison mit einem russischen Offizier eingeht, um sich und ihren Mann, einen ehemaligen Wehrmachtsoffizier, zu schützen. Es ist seit Jahren der erste Bühnenauftritt für Sibylle Schmitz.
Das Lampenfieber wird leider immer schlimmer.
Nach der Premiere des Stücks im Oktober 1950 schreibt die Abendzeitung über Sibylle Schmitz:
Sie hat eine großartige Szene mit Oberst Ivanov, der die schöne Frau zu sich in die Wohnung geladen hat, aber kein Wort Deutsch versteht. Agnes erscheint, fest entschlossen, ihr Leben nicht mit Schande zu erkaufen. Wie ihre Worte an dem primitiven Klotz zerschellen, wie sie sich aus Angst und Todesgrauen verredet und zerredet, so dass am Ende nur noch ihr hilfloses, mutiges Dastehen für sie spricht, das hinterlässt einen tiefen Eindruck.
Regisseurin und Hauptdarstellerin verbindet nicht nur berufliches, sondern auch ein Liebesverhältnis. Beate von Molo, Tochter der Schauspiellegende Alexander Moissy und verheiratet mit dem Cutter und Synchronregisseur Konrad von Molo, führt mit ihrem Mann eine offene Ehe. Beide gestehen sich Affären mit anderen zu, bei Konrad von Molo mit anderen Frauen, bei Beate von Molo ebenfalls mit Frauen. Die Schauspielerin Christine Kaufmann kannte das Ehepaar von Molo.
Das war eine ganz, ganz große Liebe, die sich wirklich außerhalb der Norm aufgehalten hat. Die haben sich auch immer gestritten und immer geliebt. Und er war ja ein chronischer Filou, also er musste mit allen Frauen schlafen. Und sie hat mir gesagt, das hätte sie so wahnsinnig gekränkt, aber sie mochte keine anderen Männer außer ihm. Und deswegen hätte sie sich auf Frauen spezialisiert.
Trotz der Liebe zu Beate von Molo, trotz ihres Theatererfolgs und dreier Filmhauptrollen, gerät für Sibylle Schmitz das Jahr 1950 zum Krisenjahr. Neben ihrer Alkoholsucht leidet sie zunehmend unter psychotischen Zuständen. Die Beziehung zu Beate von Molo, die nach deren Worten eher tumultartig verläuft, gibt der seelisch labil nicht unbedingt Halt.
Nach mehreren Selbstmordversuchen kommt Sibylle Schmitz im März 1950 für 3 Tage zur Beobachtung in die geschlossene Abteilung des psychiatrischen Krankenhauses H. Der Entlassungsbericht vermerkt:
Die Patientin wirkt gehetzt, schwankend, trotz Starrheit, in ihrem starken inneren Stolz dauernd verletzlich. Eine starke Eigenwilligkeit, Selbstherrlichkeit kommt immer wieder durch. Trotz des nun höflichen, fast bescheidenen Benehmens. Diagnose: Psychopathie. Zustand: gebessert. Prognose: fraglich.
Illusionen sind das Schönste aus.
Im Sommer 1952 dreht Sibylle Schmitz gemeinsam mit Hildegard Knef und Hardy Krüger in Geiselgasteig sowie am Wörthersee einen weiteren Film des Produzenten Erich Pommer. Illusion in Moll.
Die Geschichte einer verwitweten Hotelerbin, die den Avancen eines in ihrem Hotel gastierenden französischen Chansonsängers erliegt. Dass der Sänger ein Filou ist, der sich weniger für die reife Frau, sondern vor allem für ihren Besitz interessiert, erkennt allein ihr 19-jähriger Sohn, gespielt von Hardy Krüger. Er redet seiner Mutter ins Gewissen, doch diese widerspricht.
Ich weiß, warum du gekommen bist. Aber ich kann nicht für den Rest meines Lebens allein sein. Ich kann mich auch noch nicht für immer aufgeben, weil ich zwei erwachsene Kinder habe.
Mit Hilfe seiner Freundin gelingt es dem Sohn, seiner Mutter die Augen zu öffnen. Die Mutter fügt sich und verzichtet. Traurig und verlassen sitzt sie vor einem Spiegel und schminkt sich ab. Schminkt sich ihre Illusionen, ihre Jugend ab.
Nur nicht denken, sich beschenken. Denn wer weiß, wo ich schon morgen bin.
Illusionen Moll bringt für Sibylle Schmitz eine Zäsur. Erstmals verkörpert sie eine Frau an der Schwelle zum Alter. Und zum ersten Mal muss sie vor zwei deutlich jüngeren Kollegen zurücktreten. Hildegard Knef und Hardy Krüger verkörpern die neue, quasi unbelastete Generation von Nachkriegsdeutschen.
Um einen Generations- und Eifersuchtskonflikt geht es auch in Das Haus an der Küste, dem letzten Film der Sibylle Schmitz. Entstanden an der dalmatinischen Adriaküste, spielt Sibylle Schmitz die Mutter einer erwachsenen Tochter. Beide Frauen lieben den gleichen Mann, einen Arzt. Der entscheidet sich für die Jüngere.
Rühren Sie mich nicht an!
Anna, ich möchte Ihnen erklären...
Was wollen Sie mir erklären? Dass Sie Marina lieben? Das brauchen Sie mir nicht lange zu erklären, das kann man sehen. Das habe ich ja längst begriffen. Mit meinem Verstand, meine ich. Mein Gefühl ist nur noch nicht ganz mitgekommen. Ich scheine da ein etwas altmodischer oder ständiger zu sein als Sie, aber das muss ich mit mir selbst abmachen. So, nun möchte ich gerne allein sein. Gute Nacht, Herr Doktor.
Im Oktober 1953 erkrankt Sibylle Schmitz an einer Gesichtsneuralgie und lässt sich in München-Schwabing von der Ärztin Ursula Moritz behandeln. Als die Schmerzen nicht nachlassen, erhält sie das morphinähnliche Präparat Eukodal. Es wirkt ebenso betäubend wie euphorisierend.
Bald wird Sibylle Schmitz Eukodal abhängig, was die Ärztin nicht daran hindert, ihr die Droge weiter zu verschreiben. Später gibt Ursula Moritz zu, innerhalb eines Jahres mehr als 160 Eukodal-Rezepte an Sibylle Schmitz ausgestellt zu haben. Die suchtkranke Schauspielerin bewohnt inzwischen ein kleines Zimmer im Haus der Ärztin in der Schwabinger Karl-Theodor-Straße, in dem sich auch ihre Praxis befindet. Daneben verkauft Dr. Moritz die Ampullen auch direkt an ihre Patientin, zum Stückpreis von 50 Mark. Legal beschafft kostet eine Ampulle 50 Pfennig. Darüber gerät Sibylle Schmitz bald unter massiven finanziellen Druck.
Zum einen gibt es keine Engagements mehr für die Mitvierzigerin. Zum anderen lehnt sie Rollenangebote aus inhaltlichen Gründen ab. Schließlich erlaubt es ihre gesundheitliche Verfassung nicht mehr, Rollen anzunehmen. Ende 1954 verzichtet sie kurz hintereinander auf zwei lukrative Angebote. Es mehren sich peinliche Auftritte der Schauspielerin in der Öffentlichkeit. Ihre Agentin Steffi Jovanovich reagiert darauf.
Als wir uns das letzte Mal sahen, warst du in einem schrecklichen Zustand. Ich weiß nicht, was du machst und wieso du mit deinen Nerven herunter bist. Die ganze Branche spricht davon, dass du irgendwelche Drogen zu dir nimmst. Wenn du in deinem Beruf weiterkommen willst, dann bitten wir dich in deinem eigenen Interesse, fahre irgendwo hin, um dich zu erholen, damit du diesem Gerücht entgegentreten kannst.
Sibylle Schmitz wehrt sich. Gegenüber einer Journalistin klagt sie, von der Branche abgeschrieben zu sein.
Ich bin zu Unrecht in Verdacht geraten, hochmütig zu sein. Aber ich habe einen Ruf zu verlieren. Man hat mir zum Beispiel vorgeschlagen, dass ich in einem Film eine Bardame spielen soll. Ich habe nichts gegen Bardamen, aber ich bin nicht der richtige Typ dafür. Hinter solch einer Rolle müsste im Drehbuch ein Schicksal stehen. Für Frauen meiner Art ist kein Platz mehr im deutschen Film.
Im Frühjahr 1955 kündigt sie ihre Agentin und besiegelt mit diesem Schritt ihren Rückzug aus dem Geschäft, verfällt immer mehr dem Rausch.
Was Sibylle Schmitz an Drogen fehlt, um ihren täglichen Suchtlevel zu halten, füllt sie durch Alkohol auf. Häufig frequentiert sie die Nachteule, eine Künstlerkneipe in der Ockhamstraße, wo sie einen Besucher erlebt hat.
Die Tür ging auf
und sie kam herein mit aschfahlem Gesicht. Der Wind hatte ihr dunkles Haar zerzaust, das in Strähnen runterhing. Sie beachtete niemanden, ging an die Bar und verlangte einen Gin. Gierig stürzte sie ihn hinunter, noch einen zweiten, dritten. Dann verschwand sie wieder, so unvermittelt, wie sie gekommen war.
Das Osterwochenende 1955 ist kalt und verregnet in München. Viele Einwohner haben die Stadt über die Feiertage verlassen. Am Brenner stauen sich in diesem Jahr die Autos in Rekordlänge.
Als Dr. Ursula Moritz am Dienstag nach Ostern von einem Kurzurlaub zurückkehrt, findet sie Sibylle Schmitz in ihrem Zimmer bewusstlos vor. Neben sich eine geleerte Flasche Cognac und zwei leere Röhrchen Schlaftabletten. Die Ärztin ruft einen Sanitätswagen und lässt ihre Untermieterin ins Krankenhaus bringen. Dort stirbt Sibylle Schmitz am folgenden Morgen des 13. April. Sibylle Schmitz' Tod entfacht einen Sturm im deutschen Blätterwald. Alle deutschen Tageszeitungen berichten vom Selbstmord der prominenten Schauspielerin und lassen ihr plötzlich öffentliche Aufmerksamkeit zuteil werden, die ihr lange versagt war. Die Presse gibt der deutschen Filmbranche eine Mitschuld am Tod des einstigen Uferstars.
Sibylle Schmitz scheiterte an der Backfischsucht des deutschen Films, beklagt die Münchner Abendzeitung. Das entspricht dem Tenor der Abschiedsbriefe von Sibylle Schmitz, in denen der Kernsatz lautet: Ich habe so versucht, wieder Anschluss zu finden, aber man kann mich nicht mehr brauchen.
Mehr als 1000 Menschen, darunter Kollegen wie Olga Tschechowa, Winnie Markus oder Erich Pommer, drängen sich wenige Tage nach dem Tod von Sibylle Schmitz auf ihrer Trauerfeier. Sie findet in der großen Aussegnungshalle des Ostfriedhofs statt, auf dem sich auch heute noch die Grabstelle von Sibylle Schmitz befindet.
Dass Sibylle Schmitz schwer suchtkrank war und auch an sich selbst scheiterte, wissen nur wenige oder verdrängen es.
Erst in den folgenden Wochen sickern in der Presse Alkohol- und Drogenprobleme der Schauspielerin durch, wuchern Spekulationen um ihren Selbstmord.
Diese führen zu Ermittlungen gegen Dr. Ursula Moritz, deren Praxis sich als eine Art Drogenumschlagplatz herausstellt, von dem aus zahlreiche Patienten der Ärztin mit einschlägigen Medikamenten versorgt wurden. Rund ein Jahr nach dem Tod von Sibylle Schmitz wird im Sommer 1956 Ursula Moritz wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung der Prozess gemacht. Als Beweisstücke werden fast 700 Opiatrezepte präsentiert, die die Ärztin innerhalb von 2 Jahren in medizinisch nicht begründeten Fällen und in nicht zugelassenen Mengen für ihre süchtige Klientel ausgestellt hat.
Ursula Moritz wird schließlich zu 4 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.
Es dauert lange, bis die öffentliche Erregung über den Freitod von Sibylle Schmitz abklingt. Doch dann gerät ihr Name in Vergessenheit. Erst 2 Jahrzehnte später erinnert Rainer Werner Fassbinders Film Die Sehnsucht der Veronika Voss an den einstigen Uferstar Sibylle Schmitz. Das bis heute geheimnisvollste Gesicht des deutschen Films.
Sweet, sweet memories you gave of me. You can't beat the memories you gave of me.
Take one fresh and tender kiss.
Sie hörten Das geheimnisvollste Gesicht des deutschen Films. Die Schauspielerin Sibylle Schmitz in München. Eine Sendung von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Die Sprecher waren Katja Bürkle, Andreas Neumann, Heinz Peter, Burkhard Dabinus, Hemma Sophia Michel und Katja Schild. Ton und Technik Fabian Zweck. Redaktion Ulrich Klenner.
Forget a small moonbeam. You can't beat the memories you gave me. Memories are made of this.
Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.